Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Fortsetzung eines Dramas, so könnten wir diese Fazitausgabe vielleicht betiteln. Drama Nummer 1, Johnny Depp und Amber Heard streiten bis ins Mark vor Gericht. Warum aber kommt Johnny beim Wühlen im Dreck so viel besser davon, fragen wir. Drama Nummer 2, Denis Yücel hat am Freitagabend als nicht mehr PEN-Präsident von der Bühne ist er abgegangen. Dieser Verein, sagte er, ist nicht zu retten. Warum er es wert ist, doch gerettet zu werden, das erklärt uns gleich die Autorin Maxi Ubexer, die vorübergehend das Amt der Vizepräsidentin angenommen hat. Drama Nummer 3. Fernseh- und Seriendramen werden noch immer mehrheitlich von Männern geschrieben. Die Zahl der Drehbuchautorinnen, Achtung, ist sogar rückläufig. Ein Gespräch mit Annette Hess. Und in unserer Reihe Alphabet des Exils spricht der Ukrainer Pavlo Arie heute über das W. So hat man das Deutsche PEN-Zentrum wohl noch nicht erlebt. Bei der Mitgliederversammlung in Gotha wurde stundenlang gestritten, Schimpfwörter flogen hin und her, Drohungen von Unterlassungsklagen und am Ende warf Denis Yücel, seit vergangenem Herbst gewählter PEN-Präsident, hin.
Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein. Ich trete zurück.
Die Schäbigkeit ist hier auf allen Seiten.
Lasst uns versuchen, irgendwie aus dem Dilemma rauszukommen und bald zu Inhalten zu kommen.
Ja, aus dem Dilemma raus und wieder zu den Inhalten kommen, das versucht nun der österreichische Schriftsteller Josef Hasslinger als PEN-Interimspräsident. Retten, was noch zu retten ist. Und an Hasslingers Seite ist nun vorübergehend auch die Schriftstellerin Maxi Ubexer, die ich ganz herzlich begrüße. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Frau Ubexer, Denis Yücel hat nach seinem doch ziemlich wütenden Abgang am Samstag auf Twitter nochmal nachgetreten, kann man schon so sagen. Sie kamen da allerdings gut weg. Er schrieb nämlich, er wundere sich, warum Sie sich das mit dem Interimsvorstand jetzt antun. Warum tun Sie es?
Ja, weil es doch am Ende wichtig ist, dass der PEN und diese wichtige Institution erhalten bleibt. Sie ist mehr denn je wichtig zu Zeiten der zunehmenden Kriege, Konflikte, Auseinandersetzungen. Dieser PEN wird gebraucht von sehr, sehr vielen Menschen, die bedroht sind aufgrund des freien Wortes, aufgrund ihrer Äußerungen, aufgrund der Meinungsfreiheit. In so vielen Ländern ist der deutsche PEN eine Anlaufstelle, ein Zufluchtsort. Er bietet die Solidarität an, er bietet Unterstützung an und es wäre ein Irrsinn, dass diese lange, lange gewachsene Institution einfach so fahren zu lassen.
Wir haben mehrfach über die Veranstaltung berichtet hier bei Fazit. Das hatte ja schon etwas Schmuddeliges, würde ich sagen. Oder wie haben Sie dieses Mitgliedertreffen in Gotha empfunden am Freitag?
Ja, vor allem würde ich sagen, saßen wir dann auch wirklich da am nächsten Tag und waren geschockt, schockiert. Und ich glaube, jeder und jede hat doch mit der Frage gerungen, austreten oder wie weitermachen, das Ganze denen überlassen, die ihn desavouiert haben. Ja, so war die Stimmung und ich dachte mir dann, okay, nein, es ist sehr, sehr, sehr viel aneinander geraten, es sind unglaubliche Verletzungen passiert. Es ist im Vorfeld, ich hätte nicht gedacht, dass es dazu kommen würde, es war ja im Vorfeld schon sehr heftig und dann habe ich mir gedacht, okay, man muss es versuchen, über diese wahnsinnigen Wogen jetzt mal so hinaus zu gelangen und dann einfach die Vision des PEN aufrechtzuerhalten und dann zu schauen, das weiterzuführen, was auch Denis Yücel und all seine MitarbeiterInnen ja auch angeschoben haben. Das sind Erneuerungen, sind wichtige Anstöße.
Können Sie das nochmal kurz sagen, was er angeschoben hat?
Zuallererst sehe ich einmal an Denis Yücel, der sehr, sehr große Erfahrungen auch für all diejenigen mitbringt, die verfolgt, die konkret verfolgt werden, inhaftiert werden oder wurden. Und da hat er ganz besondere Einblicke. Und dann natürlich geht es auch um einen PEN, der divers aufgestellt ist, in dem eine pluralistische Gesellschaft sich auch widerspiegelt, in dem Debatten über Rassismus, Homophobie und Rechtsextremismus geführt werden und eben auch dafür sorgen, dass dieser PEN eben auch auf der Höhe der Zeit gebracht wird. Ich würde sagen, das sind die Debatten, die er und seine Mitarbeiterinnen angeschoben haben.
Dieser Begriff der Bratwurstbude hat ja seit letzten Freitag, als Denis Yücel ihn ausgesprochen hat, so eine ganz neue Prominenz bekommen. Ist der PEN ein Club alter weißer Männer, bei dem Sie eher so zur Ausnahme gehören?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, es ist vielleicht ein Männerchor, der sich sehr dominant gegeben hat und der sich sehr stark ins Zeug gelegt hat. Während vielleicht eine große Mehrheit darauf vertraut hat, dass alles doch am Ende in vernünftigen Bahnen zurückkehren wird. Und das ist nicht passiert. Dieser Männerchor spricht nicht für die ganzen Mitglieder des BEN. Das glaube ich nicht.
Dennis Yücel hat heute im Interview in der Süddeutschen Zeitung nochmal seine Kritik am Writers in Exile-Programm erneuert. Nicht, dass es existiert, sondern wie es umgesetzt wird. Also unprofessionell, uneffektiv und ohne große Empathie, so hat er es ausgedrückt. Sehen Sie das auch so?
Ich kann das wirklich nicht so gut beurteilen, wie das Dennis Yücel beurteilen kann, und habe da keine so guten Einblicke. Insofern, ich kann nur sagen, es ist ein sehr, sehr wichtiges Programm. Es gibt Zuflucht für Menschen, die im Exil sind und die irgendwo landen müssen. Und bei allem, was da zu verbessern ist, dann soll es verbessert werden. Also ich denke sicher, dass es notwendig ist, dass Menschen, die im Exil leben und schreiben wollen, sie unbedingt in die Sichtbarkeit gelangen sollen, dass mit ihnen kommuniziert wird, dass sie sich äußern können, dass sie nicht irgendwo an einem Ort sind, wo sie gar nicht wissen, wo sie sind oder wie sie da kommunizieren können und in die Welt treten können. Ich glaube, das sind Dinge, die natürlich wichtig sind. Aber ich könnte jetzt wirklich nichts sagen über das Programm selbst.
Er hat gesagt, dieser Verein ist nicht zu retten. Am Wochenende hatte ich ein Interview mit Regula Fenske. Sie meinte, jetzt braucht es unbedingt eine Mediation. Sieht die Stimmung heute vielleicht schon wieder besser aus als am Freitagabend?
Das weiß ich nicht.
Sie sind gegangen.
Ich glaube, vielleicht löst sich langsam dieser Schock und diese Starre, und vielleicht erkennen wir dann, was da alles wirklich leider desaströs an Kommunikation schiefgegangen ist und was aber dann doch eine große gemeinsame Schnittmenge ist, an der es gilt, weiterzuarbeiten. Und ja, sicher braucht es dazu eine Form von Aussöhnung, hoffentlich zu finden, um das auch zu tun. Ich glaube nicht, dass wir da in jeden einzelnen Vorgang nochmal aufs Tablett bringen sollen, aber wir sollten da, glaube ich, Profis einsetzen, um dann wieder irgendwie gemeinsam ins Gespräch zu finden. Ich glaube, es ist einfach wichtig, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, vor allem für das, wofür der BEN steht.
Maxi Ubexer, Schriftstellerin, Theater- und Hörspielautorin und PEN-Vize-Interimspräsidentin nach dem Rücktritt von Dennis Yücel. Danke für das Interview und toi toi toi.
Ja, ich danke Ihnen sehr. Tschüss.
Hollywood-Stars und Sternchen haben schon viele unschöne Konflikte in der Öffentlichkeit ausgetragen. Man denke nur an Brangelina oder Justin Timberlake und Britney Spears. Doch dieser Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard stellt dann doch viele Fälle in den Schatten. Erstens geht es um Drogen und häusliche Gewalt. Zweitens um sehr viel Geld. Drittens um einen der größten Hollywood-Schauspieler überhaupt. Und viertens um typische Rollenmuster von Mann und Frau, beziehungsweise das, was die Öffentlichkeit in sie hineinprojiziert. Äußerst derb geht es natürlich auch zu. Von den Fäkalien im Bett weiß man schon lange. Aber auch jetzt dringt jedes Detail nach außen. Die Gerichtsverhandlung wird live übertragen und beide, Johnny Depp wie Amber Heard, nutzen die Mittel der Inszenierung für ihren eigenen Vorteil. Die Autorin Samira El-Wasil verfolgt diesen Prozess für uns mit. Hallo erstmal.
Hallo, guten Abend, Frau Schwarz, grüß Sie.
Was würden Sie sagen, wer schneidet da denn momentan besser ab in diesem Reality-Format?
Wenn man sich die Reaktion im Internet anschaut, in den sozialen Medien, ist es offenbar so, dass Johnny Depps Performance mehr akzeptiert wird als die von Amber Heard. Das kann man vielleicht ein bisschen quantifizieren. Es ist so, dass der Hashtag Justice for Johnny Depp jetzt über 10 Milliarden Mal geteilt worden ist. Und zum Vergleich der Hashtag Justice for Amber Heard bei etwas unter 50 Millionen Views liegt.
Das heißt, die Öffentlichkeit steht auf der Seite Johnny Depps. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, man muss erstmal festhalten, aufgrund der Reality-Show-Haftigkeit dieses Prozesses, dass natürlich beide Akteure sich ja der Inszeniertheit der Situation auch gewahr sind, und dementsprechend machen die beiden Schauspieler genau das, was Schauspieler tun, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden. Sie inszenieren sich selbst und erzählen natürlich eine eigene Geschichte. Und ich glaube, Johnny Depp hat hier die bessere Geschichte insgesamt erzählt einerseits. Also er ist ja leicht selbstironisch, der etwas verplante Typ mit Misfits-Attitüde, der zum Teil das Ganze auch ein bisschen ridikulisiert, aber gerade so, dass man ihm noch abkauft, dass er das Ganze auch ernst genug nimmt, gleichzeitig eben betont geläutert mit seiner Drogenbiografie umgeht. Und Amber Hart demgegenüber oszilliert zwischen einer Seriosität, was man an ihrem Outfit und ihrer Präsentation auch merkt, gleichzeitig eben einer zugelassenen Emotionalität, die ihr aber nicht abgenommen wird, wenn man sich, wie gesagt, die Kommentare in den sozialen Netzwerken anschaut. Und beide sind ja in dem Modus darauf bedacht, sich als das Opfer des jeweils anderen zu präsentieren. Und es scheint so, als würden eben die Zuschauer, das Online-Publikum, das Amber Hart nicht zugestehen und sie als Täterin wahrnehmen. Mhm. Was die Gründe dafür sein könnten, einerseits eben die verschiedenen Inszenierungen, die andere ist natürlich eine Grundmisogynie, die in so Fällen oftmals mitschwingt, dass also der Verdacht im Raum steht, dass die Frau gelogen hat, was ihre Vorwürfe angeht. Hinzu kommen, dass natürlich ein paar Falschaussagen von Amber Hart dann belegt worden sind im Zuge des Prozesses, also was zum Beispiel die Spende der 7 Millionen Dollar angeht und andere Aspekte. Zum Beispiel haben die Fans herausgefunden, dass das Make-up, von dem sie gesagt hat, dass sie das benutzt hat, um ihre Misshandlungen abzudecken, gar nicht zu dem Zeitpunkt existierte, als diese Misshandlungen erfolgt sein sollen. Und das sind so Kleinigkeiten, die die Glaubwürdigkeit, die da eben genau hier zur Disposition steht in diesem Prozess, sofort ja, zum Kippen gebracht werden und die Zuschauer dann sofort eben eine Seite wählen und in diesem Fall offenbar Johnny Depps Seite.
Ja, verrückt ist das schon, dass man ihr vorwirft, dass sie gelogen hat, was ihre Kosmetik betrifft, ihr Make-up und ihm möglicherweise verzeihen würde, dass er ja immerhin vergewaltigt haben soll und zwar äußerst brutal auch, ne?
Ja, das hat eine lange Tradition, insbesondere nach MeToo, das muss man ja auch festhalten. Dieser Prozess ist im Grunde genommen ja eine Verlängerung der Verhandlung von sexueller Gewalt und der Disparität zwischen dem Justizsystem und der gesellschaftspolitischen Forderung von Frauen, eine Gerechtigkeit herzustellen in Fällen von sexueller Gewalt. Und im Zuge dieser Verhandlung 2017, 2018 ist ja auch das Essay entstanden, das Amber Heard geschrieben hat und das eben auch Anlass war, dieses Prozesses, nämlich dass Johnny Depp sie anklagt wegen Verleugnung schlussendlich, Schadensersatz, weil Rufschädigung. Interessant hierbei ist, dass jetzt ihr Essay gar nicht mehr zur Disposition steht oder das, was sie darin geäußert hat, die Vorwürfe, die sie erhoben hat, für die sie ja auch einige Belege angebracht hat, unter Umstand, dass sie ja auch eine Abfindung bekommen hat von Johnny Depp in Höhe von 7 Millionen Dollar aufgrund dieser Vorwürfe, sondern dass der ganze Diskurs sich eben verschoben hat hin zu einer Darstellung von Amber Heard als geldgierige, schlecht schauspielende, das Idol von vielen Menschen kaputt machen wollende, böse Frau.
Würden Sie denn sagen, Amber Heard würde besser abschneiden können, wenn sie sich als Schauspielerin mehr Meriten verdient hätte?
Ich glaube, ein Faktor ist tatsächlich die Asymmetrie der Prominenz. Es ist auch so, dass Johnny Depp einfach im Vergleich zu Amber Heard viel mehr Fans international hat. Er ist für viele ein Idol, viele haben ihn nochmal kennengelernt durch das Franchise Fluch der Karibik. Und wenn wir davon ausgehen, dass so ein Prozess, der ja auch mediatisiert geführt wird und öffentlich geführt wird, dass das in den sozialen Medien durch die schiere Menge, durch die schiere Quantität der Personen, die sich eben für oder gegen jemanden aussprechen, Einfluss nehmen kann auf die öffentliche Meinung in Bezug auf eine Person, dann können wir ja schon mal festhalten, dass einfach aufgrund der Menge an Fans, die Johnny Depp hat, hier eine größere Armee, eine größere, man sagt im Kommunikationswissenschaftsbereich auch im Stan-Culture-Armee da ist, ihn zu verteidigen im Gegensatz zu Amber Heard. Das heißt, ja, in der Tat ist das auch ein Problem, dass er einfach viel mehr Fans hat. Mhm.
Gerichte sollten aber ihr Urteil ja dann unabhängig fällen, nicht von der öffentlichen Meinung.
Absolut, aber man muss festhalten, dass es natürlich eine Entwicklung im amerikanischen Rechtssystem gab oder eine Verschiebung spätestens seit dem O.J. Simpson-Fall 1995. Das hat insgesamt einfach die Wahrnehmung von öffentlichen Verhandlungen verändert. Sie müssen es unabhängig machen, aber man kann nicht festlegen, wie viel Einfluss dann doch öffentliche Meinungen nehmen auf die Gerichtsprozesse. Und es gibt eben auch nicht umsonst die sogenannte Litigation PR, also der Versuch auch von Anwälten, und von dem PR-Team die öffentliche Meinung zu ändern. Hurt hatte ihr gesamtes PR-Team deswegen auch ausgetauscht, hat gemerkt, dass sie da eben gerade am Verlieren ist. Und sie ist sich darüber gewahr und bewusst, dass natürlich auch die öffentliche Meinung doch durchaus Einfluss nehmen kann.
Schmutzige Wäsche waschen vor Gericht und vor laufender Kamera. Samira El-Wassil über den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Pavlo Arie kennt sich mit Dramen auch bestens aus. Er ist Dramaturg und Autor. Das größte Drama erlebt er aber gerade in seiner Heimat der Ukraine, die er wegen des Krieges verlassen hat. Hier bei Fazit denkt er immer wieder über seine Situation im Exil nach. Kleine und große Dinge und Beobachtungen.
Alphabet des Exils von Pavlo Arie.
Buchstabe W. Wie Fragewort wie. Wie kann man weitermachen? Wie kann man weiter mit dieser Art unendlicher Trauer ins zukünftige Leben gucken? Wie kann man an Menschen glauben? Wie kann man was Positives vielleicht in Perspektive zu finden? Wie? Diese Frage stelle ich immer jeden Tag für mich selber. Ich suche die Kerne, die kann ich vielleicht irgendwo, irgendwann finden, aber das ist sehr schwer. Die Trauer, die wir Ukrainer jetzt haben, dauert und dauert. Und diese Katastrophe, was jetzt in unserer Heimat passiert, die ist noch nicht zu Ende. Die entwickelt sich. Wir haben vielleicht nur Hoffnung, aber wie können wir weitergehen? Ja, viele von uns haben jetzt unsere Heimat verlassen, aber wir sind noch da mit unseren Beliebten, mit unseren Verwandten, mit Leuten vielleicht, die wir nicht kennen, aber sind trotzdem für uns sehr wichtig. Und jeden Tag kommen die neuen Toten in unseren Bekanntschaftenkreis. Und ich frage mich immer, wie kann ich weitergehen? Gerade habe ich ein Buch gelesen und da sagt man, vielleicht wenn du ein konkretes, ganz genaueres Ziel hast, dann kannst du jede Art Schwierigkeiten und auch unerträgliche Sachen zu überleben. Dann hast du eine Chance. Vielleicht ist es so, ich versuche einfach leben, etwas machen, das, was ich kann und Schritt zu Schritt meine Ziele zu realisieren und natürlich Schritt zu Schritt zu einer großen, großen Erledigung gehen, zurück in die Ukraine zu kommen, da weiterleben zu dürfen und neue Ukraine bauen, noch bessere als die früher war. Da, wo Platz für alle gibt, für alle von uns, egal wie unterschiedlich wir sind, ein Plan, da wo Gerechtigkeit für alle gibt. Das ist vielleicht mein großes Ziel, so eine Art für Ukraine in Zukunft zu bauen. Und das gibt mir Hoffnung. Und so kann ich auf meine Frage für mich selber antworten. Wie kann ich weiterleben?
Pavlo Arie und sein Alphabet des Exils hier bei Fazit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Oliver Thoma.
Die Leipziger Buchmesse soll im kommenden Jahr erst im April stattfinden, also einen Monat später als üblich. Buchmesse-Direktor Zille sagte in Leipzig, nach 3 Absagen in Folge wegen der Corona-Pandemie werde die Messe auf Ende April verschoben. Man wolle trotz aller Unwägbarkeiten größte Planungssicherheit ermöglichen. Die diesjährige Absage sei stark kritisiert worden und habe einen regelrechten Sturm in der Buchbranche ausgelöst, so Zille. Die neuen Daten für die Buchmesse, die parallel dazu laufende Manga Comic-Con und das traditionelle Lesefest Leipzig liest sind der 27. bis 30. April 2023. Berlinale Filme des laufenden Jahrgangs sind auch in diesem Sommer wieder in Freilichtkinos in der Hauptstadt zu sehen. Wie die Festivalleitung mitteilte, werden wie im vergangenen Jahr wieder ab Mitte Juni für 2 Wochen Filme Open Air gezeigt. Zwar hatte das Filmfestival in diesem Jahr im Februar trotz Pandemie als Präsenzfestival stattgefunden, mit Berlinale Goes Open Air soll jetzt aber noch einmal für die Filme und das Kino geworben werden. Die Schauspielerin Clara Höfels ist tot. Wie ihre Agentur mitteilte, starb sie gestern nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin. Die Mutter der Schauspielerin Alvara Höfels wurde 73 Jahre alt. Kinobesucher kennen Clara Höfels unter anderem aus kleineren Rollen in Filmen wie Toni Erdmann und der Sebastian Fitzek-Verfilmung Abgeschnitten. Sie hatte auch viele Fernsehauftritte, etwa in den ZDF-Krimireihen Wilsberg und Ein starkes Team. Höfels war auch als Theaterschauspielerin bekannt. Der prominente georgische Fernsehmoderator und Eigentümer des oppositionsnahen Senders Mtavari TV, Nika Gvaramia, ist zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Tiflis befand ihn für schuldig, den Sender finanziell geschädigt zu haben. Gvaramia war der Anwalt des inhaftierten Ex-Präsidenten Saakashvili. Beide betrachten die Gefängnisstrafen als politisch motiviert. Mtavari TV ist der beliebteste oppositionsnahe Fernsehsender in Georgien. Prominente Medienvertreter in dem Kaukasusland werfen der Regierungspartei Georgischer Traum seit Jahren vor, die Justiz zu instrumentalisieren, um gegen Pressefreiheit vorzugehen.
Das Geschäft mit den Serien boomt seit Jahren, aber so geht es aus einer Studie vor, die heute veröffentlicht wurde. Sie werden immer noch mehrheitlich von männlichen Drehbuchautoren geschrieben und spiegeln mitnichten die Geschlechterverhältnisse unserer Gesellschaft wider. Annette Hess und Christin Derfler, beides bekannte Drehbuchautorinnen, haben diese Studie in Auftrag gegeben, die sich erstmals explizit mit den Erzählstimmen, also wirklich denjenigen, die die Serien schreiben, auseinandersetzt. Untersucht wurde der Zeitraum zwischen 2017 und 2021 und untersucht wurden insgesamt 146 Serien. Nur ein Drittel der Schreiber, so ein Ergebnis, ist weiblich. Annette Hess, guten Abend.
Guten Abend.
Was Gleichberechtigung, Frau Hess, in der Film- und Fernsehbranche betrifft, wurde in den letzten Jahren ja viel diskutiert und ja auch einiges erreicht, kann man sagen, nicht aber bei den Drehbuchautorinnen.
Also ich muss mal ganz vorweg schicken, dass die Emanzipationsdebatte ja eine andere ist als die Diversitätsdebatte, die jetzt stattfindet. Und das Problem ist, das ist natürlich großartig, dass es die gibt, aber dadurch ist die Gleichberechtigung, diese ganz schlichte zwischen Männern und Frauen, das ist so in den Hintergrund geraten, das ist gar kein Thema mehr. Also wir sitzen jetzt immer in Besprechungen und reden über einen diversen Cast und ist der divers genug und haben völlig aus den Augen verloren, dass dieser erste Schritt, wie ich finde, zu einer Diversität und Gleichberechtigung hin, ist doch tatsächlich immer noch das klassische Emanzipationsproblem. Also da gibt es noch keine Parität. Und die Regisseurinnen haben sich ja schon vor vielen Jahren in Pro-Quote-Regie zusammengefunden und sich da auch sehr kämpferisch gegeben. Und da ist schon viel mehr passiert, aber bei den DrehbuchautorInnen nicht. Also im Gegenteil, da ist sogar die Quote runtergegangen, was den Tatort angeht. Und das kann ich jetzt auch gleich mal als krasses Beispiel anführen. Also das sind so durchschnittlich 10% von Frauen geschrieben, so in den letzten 6-7 Jahren, 10-15%. Und das Tatortformat ist das am höchsten dotierte Drehbuchformat im deutschen Fernsehen, also mit Abstand. Ich sage jetzt einfach mal zwei Zahlen, da gibt es 100.000 Euro pro Drehbuch und wenn man zum Beispiel eine Folge Herzkino schreibt, 50.000. Und dadurch, dass die Frauen nicht vorkommen oder so wenig als Drehbuchautorin, da ist die erzählerische weibliche Stimme nicht vorhanden, sondern viel schlimmer, sie werden ausgeschlossen von diesem Honorar. Also es gibt da diese Gender Gap und das setze ich eben in den Serien genauso fort.
Jetzt haben Sie ganz viele Punkte schon angesprochen. 146 Serien im deutschen Fernsehen, auch wahrscheinlich auf Streaming-Kanälen. Das sind alles deutsche Produktionen gewesen?
Ja, ausschließlich deutsche, deutschsprachige Produktionen. Und da muss man natürlich auch alle Sender sehen, also von Funk bis Amazon Prime, also auch Streaming-Dienste, sonst kriegt man das ja in dieser Menge gar nicht zusammen. Die Spanne ist da groß und die Belinde Ruth Stieve, das ist eine sehr erfahrene Frau im Hinblick auf das Erstellen von Studien. Die arbeitet zum Beispiel für die Malisa-Stiftung, die Maria Furtwängler gegründet hat. Und die Malisa-Stiftung bringt ja schon seit Jahren solche Studien jedes Jahr, aber nie explizit das Erzählerische betreffen, das hat uns ja interessiert. Ne? Also wer erzählt uns die Welt? Das ist ja unsere Überschrift. Und wir hatten eben den Verdacht, sie wird uns in erster Linie aus der männlichen Perspektive erzählt, was ja diese fatale Folge hat, dass die ZuschauerInnen, die KonsumentInnen immer wieder diese Welt erzählt bekommen und auch wieder reproduzieren. Also das ist so ein Teufelskreis, aus dem wir dann nicht rauskommen. Ein patriarchaler Teufelskreis. Und deshalb ist es so eklatant wichtig, dass sich das ändert.
Eine Serie wurde auch genannt, explizit Eldorado KDW, eine Serie, in denen ja, sage ich mal, weibliche, also Protagonistinnen im Mittelpunkt stehen. Auch bei dieser Serie ist der Anteil der schreibenden Männer größer, aber geschrieben wurde sie ja, also zumindest zitiert wurde, immer eine Drehbuchautorin, Julia von Heinze.
Ja, natürlich. Die hat ja auch die Regie dann gemacht. Also sie ist da die Kreatorin. Also man muss ja auch die unterschiedlichen Berufsbilder sehen. Also Drehbuchautorin ist ja nicht gleich Drehbuchautorin. Und uns hat eben besonders interessiert, wer gibt den Impuls, wer erfindet die Serie, wer gibt die Idee, wer ist der Creator? Also wer entwirft einen Kosmos und die Figuren? Also das hat uns interessiert, weil an der Stelle ist ja die Perspektive entscheidend. Später dann zum Beispiel auch im Staff-Writing nennt sich das, also wenn die Serie erfunden ist und dann es in den einzelnen Episoden ausformuliert wird, nenne ich das jetzt mal, ist man Staffwriter und schreibt die Drehbücher für einzelne Episoden. Da zum Beispiel gibt es immerhin 34% Autorinnen.
Auch
also
nur ein
das
Drittel.
Ist auch interessant. Ja, auch nur ein Drittel, aber immerhin. Aber bei den Ideengebern, bei den Kreatoren liegen die Zahlen bei 13%. Und dafür gibt es zwei Gründe. Entweder Frauen haben keine Ideen, oder sie kommen mit ihren Ideen nicht durch. Mhm. Ich tippe auf das Zweite.
Ja, und das, obwohl Absolventinnen von den Hochschulen ja anscheinend überwiegen. Also man muss ja auch fragen, wo fängt das Problem an?
Absolut, ja, genau.
Haben Sie eine Antwort?
Naja, das Problem, ja, das Patriarchat. Also das immer noch ja auch von Frauen aufrechterhalten wird. Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, was halten Sie von einer Quote? Hätte ich gesagt, finde ich blöd. Qualität setzt sich durch. Ich glaube nicht mehr daran. Ich möchte jetzt eine Quote. Wir fordern eine Quote, weil Qualität setzt sich durch und man hat dieses Missverhältnis 13% zu 87% bei den Creators, dass die zu so viel Prozent tatsächlich mehr Qualität liefern. Daran glaube ich nicht. Und deshalb funktioniert es nicht anders als mit einer Quote, vor allen Dingen bei den Förderungen. Und die allermeisten Serien werden ja gefördert. Da muss darauf geguckt werden, anders kommen wir nicht weiter. Und das Zweite ist, dass ich, also da bin ich dann auch gefragt, Vorbild sein muss. Deshalb haben wir das, glaube ich, auch gemacht mit dieser Studie, um so nach vorne zu gehen und zu ermutigen und zu supporten und zu sagen, Mensch, ihr seid auch Macherinnen. Also ich habe ja auch ein Writers Room gehabt und ich kenne ja junge Autoren und wundere mich manchmal, obwohl das solche großartigen Erzähltalente sind, wie zurückgenommen die bleiben.
Wie haben Sie es geschafft, Frau Hess?
Ich habe es, glaube ich, alle so genervt. Naja, ich glaube, ja, und ich habe schon an mich geglaubt. Also das habe ich mir nicht nehmen lassen. Also ich bin auch jemand, der tatsächlich, ich finde meine Sachen auch manchmal schrecklich oder manchmal auch die Filme und so. Aber insgesamt, wenn ich so meine Drehbücher dann lese, denke ich doch, irgendwie mache ich doch das Richtige, das kann ich ganz gut. Und ich kenne wirklich viele Frauen, die so hadern und ist das gut und so unsicher sind und nee und dann lieber nicht und dann kriege ich doch lieber nur ein Kind und mein Mann bringt das Geld nach Hause. Es ist erschreckend in 2022, ne, dass es da immer noch den Mut auch nicht gibt. Also vielleicht ist es auch Mut. Also auch ein Mut, sich, das ist ja auch ein großes Thema, wenn man so ein bisschen dominanter rausgeht als Frau und auch so beharrt und sagt, oh nee, und ich möchte das nicht ändern und ich finde das aber gut und so, dann ist man ja gleich sehr schwierig und so und nicht mehr attraktiv als Frau. Und Männer sind natürlich dann cool und tough und stark. Also das ist ja auch einfach noch so in der Prägung, in der erzieherischen.
Das sagt die Drehbuchautorin Annette Hess, die zusammen mit ihrer Kollegin Christine Derfler eine Studie in Auftrag gegeben hat zur Ermittlung des Frauenanteils bei Drehbuchautoren. Frau Hess, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Die Sammlung Hanei ist vielen Ausstellungsmachern ein Begriff, die sich mit dem Holocaust beschäftigen. Wolfgang Hanei war selbst Holocaust-Überlebender, starb 2017 und Zeit seines Lebens sammelte er Zeugnisse des Antisemitismus, also Nippes, Postkarten, Fotografien und Flugblätter. 2020 erwarb das Deutsche Historische Museum die rund 15.000 Objekte, von denen viele schon in großen Ausstellungen zu sehen waren. Überhaupt hat Hanei in den 1990er Jahren erst angeregt, dass viele Ausstellungen gemacht werden. Heute sieht der Umgang mit solchen Stücken etwas anders aus. Es ist ein Abwägen, was gezeigt werden soll und was lieber nicht. Und genau darüber haben Museumsleute heute Abend auch diskutiert. Mit auf dem Podium saß Hetty Berg, Leiterin des Jüdischen Museums in Berlin. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Frau Berg, was ist denn die große Qualität dieser Sammlung Hanei?
Dieser Sammler hat diese Sammlung aufgebaut mit Sachen, die sehr lange überhaupt nicht im Fokus waren, so wie Klebebilder, Postkarten, so ganz tägliche Objekte, Ephemera, die auch in sehr große Produktion gekannt haben in ihrer Zeit und die immer zum Wegwerfen auch vorgesehen war. Und dafür war sehr lange in Museen überhaupt keine Aufmerksamkeit. Und er hat angefangen, das zu sammeln, weil er auch die Bedeutung davon gesehen hat. Und das ist natürlich wichtig, dass es all diese Sachen jetzt gibt in einer Sammlung.
Er hat ja auch Zeugnisse von Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg gefunden, ne?
Ja. Ich glaube, dass er bis an seinen Tod weitergesammelt hat. Mhm.
Ich meine jetzt Antisemitismus, Objekte, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitet wurden. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, nein. Mhm. Da haben Sie recht.
Ja. Weil man da ja davon ausgehen sollte, dass es das nicht mehr gab. Aber war natürlich nicht so.
Nein, und es gibt es natürlich noch immer.
Haben Sie da Beispiele, was das für Gegenstände sind?
Das sind meistens auch Plakaten, so mehr grafisches Material. Und das meiste ist zweidimensional, was er gesammelt hat.
Wolfgang Hanei war da also als Aufklärer unterwegs, kann man schon sagen. Seit wann zögert man denn bei bestimmten Objekten, sie zu zeigen? Und welche sind das?
Es ist mehr im Allgemeinen, weil es geht darum, dass diese Bilder von Juden, sehr stereotypische Bilder von Juden, die Juden auch diffamieren, wenn man die zeigt, man auch in einer bestimmten Weise das wieder reproduziert. So, es ist auch sehr viel in Bildungsarbeit, wird immer überlegt, kann man überhaupt, wenn man über Antisemitismus spricht, diese Bilder zeigen, weil im Moment, dass man die Bilder zeigt, reproduziert man dieses Bild von Nichtjuden über Juden in diese diffamierende Weise. So, das bleibt immer eine Frage. Man kann auch sagen, ja, wenn man die deutsche Geschichte erzählt, kann man natürlich auch nicht diese Bilder zeigen, weil das ist Teil der Geschichte und man muss sich damit auseinandersetzen und auch damit ein Zeichen setzen.
Und wie sehen Sie das?
Ich denke, dass es sehr wichtig ist. Es ist nicht nur, was man ausstellt, aber auch wo und auch wie. So in das Jüdische Museum Berlin sammeln wir keine Antisemitika, weil wir sammeln aus einer jüdischen Perspektive und wir erzählen jüdische Geschichte und Gegenwart aus jüdischen Perspektiven. Und dann zeigen wir nicht, auch über die Holocaust, nicht die Täterperspektive und auch nicht so bloß diese antisemitischen Bilder. Wir müssen natürlich zeigen, wie Juden darauf reagieren oder reagieren müssten. So, da kommt es manchmal auch im Spiel, aber das ist nicht, diese Bilder zeigen wir nicht. In ein deutsches historisches Museum ist das natürlich ganz anders. Und ich glaube nicht, wenn man wie jetzt eine neue Dauerausstellung im Deutschen Historischen Museum macht, man ganz davon absehen kann, antisemitische Bilder zu zeigen, weil das ist natürlich ein durch die Jahrhunderte her leider ein wichtiges, durchgehendes Thema in der deutschen Geschichte mit den schrecklichen Folgen.
Welche Alternativen gibt es denn? Also man kann die Gegenstände, die Objekte, die Bilder zeigen, man kann sie nicht zeigen. Kann man nicht jedes Objekt zeigen, wenn man einen entsprechenden Begleittext hinzufügt?
Begleittext ist nicht genug, weil nicht jeder liest die Begleittexte. Nicht jeder guckt alle Bilder an. So, wenn man das nur so beiseite mitnimmt, dann denkt man vielleicht doch, oh ja, das ist etwas, ja, dann muss man das wirklich kontextualisieren. So, man muss wirklich kommentieren, was man sieht, weil es ist auch nicht immer so leicht mehr für Leute heute, um das zu dekonstruieren. So, man muss wirklich bestimmte Bilder ein wirklich aufklären, was passiert dort und mit welchen sehr traditionellen Topos wird darauf weitergebildet, weitergearbeitet in diese Bilder, weil es sind oft sehr, sehr alte Stereotypen und alte Topos, womit immer noch heute gearbeitet wird, die sich immer wiederholen.
Und wo würden Sie sagen, verläuft da die Grenze dessen, was man zeigt und was man nicht zeigt?
Das kann man nicht so sagen. Ich glaube, dass es hängt sehr viel ab, was man noch mehr in so einer Dauerausstellung erzählt. Was zeigt man noch mehr? Diese Bilder, die stehen nicht auf sich selber. Die sind dann in eine ganze Ausstellung, wo sehr viele andere Themen auch gezeigt werden. So, es hängt sehr von der Kontext ab, was man zeigen kann. Man kann vielleicht dann auch wieder Gegenbilder zeigen, dass man auch auf die visuelle Ebene etwas dagegen übersetzt. Weil das ist auch schwierig, dass wir wissen, dass Visuelles viel stärker ist heutzutage als das Wort. So, wenn man ein Bild gesehen hat, auch wenn man die Text dazu gelesen hat, das Bild bleibt mehr hängen als die Text.
Frau Berg, meinen Sie, dass man neben der Restitutionsdebatte, die ja hier und in aller Welt sehr lebendig inzwischen geführt wird, in Deutschland auch so etwas wie eine Antisemitismusdebatte bezüglich solcher Sammlungen in Deutschland führen muss?
Nein, das denke ich überhaupt nicht. Ich meine mehr, dass man das in ein Museum, wie hier in das Deutsche Historische Museum, die auch heute Abend diese Debatte organisiert haben, dass man das sehr gut abwägen kann und das muss man einordnen, wie man das macht und kann man natürlich Experten dazu einladen und so weiter. Aber eine öffentliche Debatte, ich glaube nicht, dass das auf diesem Niveau viel bringen würde.
Das sagt Hetty Berg, Leiterin des Jüdischen Museums in Berlin. Und wir sprachen über schwierige Sammlungsobjekte im Zusammenhang mit Antisemitismus. Vielen Dank, Frau Berg.
Gerne. Guten Abend.
Und wir kommen an dieser Stelle bei Fazit zur Kulturpresseschau. In die Feuilletons von morgen hat Gregor Sander geguckt.
Tim Kaspar Böhme von der Taz freut sich auf das Festival in Cannes, das am Dienstag beginnt. Das Weltkino scheint erneut mit geballten Kräften vertreten. Überraschungen dürften am meisten in den Nebensektionen zu gewärtigen sein, jubelt der Kritiker, während sein Kollege von der Süddeutschen Zeitung erstmal aus dem Berichterstatter-Nähkästchen plaudert. Die internationalen Kritiker wüssten nämlich vorher nicht, welchen Festivalpass sie denn in diesem Jahr bekommen. Und die Unterschiede, so der nervöse David Steinitz, sind groß. Gelb heißt, man muss viel Schlange stehen und kommt dann oft trotzdem nicht rein, weil die anderen bevorzugt werden. Bei Pressekonferenzen zum Beispiel. Nach Gelb kommt Blau, nicht viel besser. Darauf folgt Pink, das ist schon ganz gut, aber auch nicht so gut wie Pink mit einem zusätzlichen gelben Punkt. Damit gehört man schon zur Bourgeoisie. Dann gibt es noch die weiße Akkreditierung. Le Blanc dürfen jederzeit überall rein, die Königsklasse. Da drücken wir als Zeitungsleser natürlich die Daumen für die richtige Farbe, damit wir erfahren, was in Cannes läuft. So berichtet Böhme in der Taz, wie der Ukraine-Krieg in Südfrankreich auf die Leinwand kommen wird. Die Aufnahmen des litauischen Dokumentarfilmers Mantas Kvedaravičius, die dieser in Mariupol drehte, bevor er Anfang April in russische Gefangenschaft geriet und getötet wurde, sind von seiner Partnerin Hanna Bilborova, die ihn während der Dreharbeiten begleitete, außer Landes gebracht worden. Zusammen mit der Cutterin Dunia Sichow hat Bilborova das Material geschnitten. Mariupolis 2 wurde vom Festival nachträglich ins Programm aufgenommen. Doch trotz dieser begrüßenswerten Spontanität berichtet Steinitz in der SZ auch von altbekannten Cannes-Problemen. Der größte Vorwurf, den sich die Verantwortlichen für ihr Programm mal wieder gefallen lassen müssen, den Männerüberhang haben sie nicht in den Griff bekommen. Obwohl Programmchef Thierry Frémaux schon gefühlt 1000 Mal Besserung gelobt hat, sind unter den 21 Wettbewerbsteilnehmern nur 5 Regisseurinnen vertreten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung widmet sich Jan Wiele noch einmal der desaströsen Penn-Tagung in Gotha vom vergangenen Wochenende. Ohne Anspruch auf literarische Qualität kann man jetzt sagen, es ging in Gotha um die Wurst, herausgekommen ist Käse, so Wiele. Er bleibt so also im Lebensmittelbild des zurückgetretenen Dennis Yücel. Außerdem tritt in der FAZ noch Friedrich Christian Delius öffentlich aus dem Penn aus und begründet das so. Wer für inhaftierte Autorinnen und Autoren, 400 bis 500 weltweit sind derzeit bekannt, spenden will, der kann das ja auch ohne Penn-Mitgliedschaft tun, so Delius. Der dann ganz zum Schluss auch noch fast zwanghaft ein Bratwurstbild bemüht. Ich brate die einzige zu mir passende Bratwurst, die Merguez aus Lammfleisch, wie stets lieber in Eigenregie statt im Verein, erst recht in einem solchen Kleingeisterverein. Wir möchten an dieser Stelle dem Penn zurufen, der Würste sind genug gebraten, nun lasst uns endlich Taten sehen. Im Berliner Tagesspiegel ist zu lesen, dass auch dann, wenn alles richtig gemacht wird, trotzdem etwas schieflaufen kann. So stand beim diesjährigen Eurovision Song Contest der Sieger aus der Ukraine quasi schon vorher fest. Aber während die ukrainische Post jetzt eine ESC-Briefmarke plant, fällt ein weiterer Schatten auf die Freude, erklärt Christiane Peitz und weiter. Nationalen Medienberichten zufolge soll die ukrainische ESC-Jury an die Kandidaten aus Polen Christian Ochmann Platz 12 in der Gesamtwertung und Litauen Monika Liu Platz 14 jeweils 0 Punkte vergeben haben. Die beiden Länder unterstützen die Ukraine besonders engagiert bei der Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg. Bei all der schlechten Musik und dem guten Willen des europäischen Publikums, so meinen wir, sollte man von der Symbolkraft des ESC vielleicht doch nicht zu viel verlangen.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und es war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.